SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch am Donnerstagabend mit mir, Trudi Latour. Heute spreche ich mit der Soziolinguistin Professor Ingrid Piller. Sie hat sich auf Themen spezialisiert, die in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger werden, auch vielen unseren Hörern sicherlich sehr bekannt sind. Interkulturelle oder interlinguistische Kommunikation, Bilingualität und Mehrsprachigkeit. In ihrem preisgekrönten Buch Linguistic Diversity and Social Justice konzentriert sie sich auf die sozialen Auswirkungen der sprachlichen Vielfalt für die Individuen und für die Gesellschaft. Wir fangen aber erst einmal ganz einfach an. Was ist eigentlich Bilingualität? Wie definiert man Zweisprachigkeit? Ja gut, Frau Professor Ingrid Piller bei uns bei SBS Radio in deutscher Sprache. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu können.
Freut mich gleichfalls.
Vielleicht mögen Sie sich erst mal vorstellen.
Mein Name ist Ingrid Piller. Ich arbeite an der Macquarie University und bin Professorin für angewandte Sprachwissenschaft. Mein Forschungsgebiet ist Mehrsprachigkeit und Spracherwerb von Erwachsenen. Und das ist in Australien ja besonders relevant mit der Einwanderungsgesellschaft. Und ich habe also lange für die AMEP, den Australian Migrant English Service, gearbeitet. Und dafür Professional Development und Forschungsprojekte durchgeführt. Und mittlerweile konzentriere ich eben auf wirklich Sprachlernen von unterschiedlichen Einwanderergruppen. Ich selber komme aus Deutschland, bin seit Ende der 90er Jahre in Australien.
Noch gar nicht so lange für eine Bilinguale. Denn Sie müssen ja wohl total bilingual sein. Sie haben Bücher geschrieben und in beiden Sprachen auch unterrichtet an Universitäten und so. Vielleicht, wenn wir das so ganz persönlich mal anfangen. Wie haben Sie denn Ihre eigene Bilingualität erlangt?
Das ist eine interessante Frage. Also ich bin ganz einsprachig im Bayerischen aufgewachsen und meine erste Fremdsprache ist also das Hochdeutsche. Von daher, für mich war eigentlich immer ein Thema, wie Kinder, deren Sprache fern vom Bildungssystem ist, wie die zur Schule vollkommen. Und es ist eigentlich ein großes Problem, sowohl in Deutschland als auch in Australien, dass Kinder, die nicht mit der Schulsprache, und sei das jetzt das Standarddeutsche oder sei das eine ganz andere Sprache, die nicht mit dieser Sprache in die Schule kommen, sind durch die Bank eigentlich sehr benachteiligt, weil sie gleichzeitig die Sprache lernen müssen und dann aber natürlich auch das Schulmaterial und den Lesen und Schreiben, all diese Inhalte. Und sehr oft führt es halt zur Bildungsbenachteiligung von Leuten, von Kindern, die nicht die Standardsprache sind. Und von daher hat mich das persönlich einfach schon immer interessiert, aber tatsächlich ein Forschungsthema wurde da natürlich viel später draus. Ich habe dann ganz normal, wenn ich Deutsch als nicht direkt Fremdsprache durchgehen lasse, dann meine echte erste Fremdsprache war das Latein, das ich dann am Gymnasium angefangen habe zu lernen, und Englisch habe ich mit 12 angefangen, als Schulsprache gelernt, dann nach dem Abitur Anglistik studiert und zuerst nach Großbritannien gegangen, dann in die USA, und so war das also meine Karriere aus dem Bayerischen über das Deutsche ins Englische.
Ja, wenn Sie Anglistik studiert haben, haben Sie natürlich da schon einen Vorteil gehabt. Ich würde mich vielleicht selbst auch als bilingual verstehen, habe da aber immer noch Schwierigkeiten zu sehen, wie definiert man das denn überhaupt? Denn ich habe nicht Anglistik studiert, habe aber bin in Deutschland zur Universität gegangen und auch in Australien und arbeite halt in beiden Sprachen, habe aber immer noch einen Akzent. Gilt das dann trotzdem noch als bilingual, wenn man einen Akzent hat?
Auf jeden Fall. Also die Definition, die in der Soziolinguistik am meisten gebraucht wird, ist, eine zweisprachige Person ist eine Person, die regelmäßig mehr als eine Sprache benutzt. Und Bilingualität, Zweisprachigkeit sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob man beide Sprachen gleich stark beherrscht. Also sehr, sehr häufig ist es so, dass eine Sprache stärker ist und eine Sprache schwächer. Was ganz ungewöhnlich tatsächlich ist, ist genau dieselbe Proficiency-Level in beiden Sprachen zu haben. Ob es es überhaupt gibt, ist tatsächlich etwas, was in der Forschung diskutiert wird. Und man denkt oft, Mensch, Kinder, die zweisprachig aufwachsen, sind bestimmt so, also die sind voll hundertprozentig zweisprachig, stimmt aber auch nicht. Also oft täuscht uns da halt der Akzent. Der Vorteil, den frühe Zweisprachige gegenüber älteren Zweisprachigen haben vom Spracherwerb her, ist halt tatsächlich der Akzent. Der Akzent ist der einzige Aspekt des Sprachlernens, der sich mit dem Alter nicht mehr modifizieren lässt. Also Sie können bis ins hohe Alter neue Grammatik lernen, neues Vokabular lernen, lernen sich neu auszudrücken, aber der Akzent wird normalerweise fest in der Pubertät.
Ist doch witzig, ne? Also ist das was Physisches?
Ja, das ist wie ein Muskel, der sozusagen antrainiert wird. Der Kehlkopf gewöhnt sich sozusagen an den Akzent der ersten Sprache und das zu modifizieren wird einfach immer schwieriger, je älter wir werden. Genauso wie es halt schwieriger ist, ich weiß nicht, je älter wir werden dann Ballett zu lernen oder neue körperliche Sachen. Also das ist tatsächlich, der Akzent ist halt wirklich immer, ist körperlich festgelegt, dadurch, dass er im Kehlkopf und in der Lunge produziert wird. Und das ist im Gegensatz zu den wichtigen Teilen der Sprache, die im Gehirn verankert sind, sage ich jetzt mal. Deswegen gibt es diese ungewöhnlichen Geschichten, dass man also Personen findet, die eine sehr hohe Proficiency haben, also wirklich akademisch arbeiten können in der zweiten Sprache, aber halt einen starken Akzent haben und deswegen gar nicht so als fließende Zweisprachige wahrgenommen werden, während bei Kindern das oft umgekehrt ist, dass man denkt, Mensch, die können ganz toll eine andere Sprache, aber haben oft nicht dieses akademische Vokabular. Also das ist sehr häufig der Fall eigentlich bei Kindern, die zweisprachig aufwachsen, dass sie dann zwar einen schönen Akzent haben, aber nicht unbedingt lesen und schreiben gelernt haben oder halt es nicht zu einem besonders hohen Niveau gelernt haben. Und das ist eine große Schwierigkeit, die Einwandererkinder typischerweise haben, dass sie halt sogar wenn sie die Sprache der Eltern lernen, also Deutsch sage ich mal in Australien, sogar wenn sie das Sprechen lernen zu Hause, dass sie jetzt ist nicht in der Schule unterstützt wird, wenn sie also nicht zufällig auf die deutsche Schule in Terry Hills gehen.
Oder eine der anderen Samstagsschulen, die das ja auch versucht zu fördern.
Genau, und dann, wenn sie in die Samstagsschule gehen, dann haben sie typischerweise die Geschichte, dass ab 7, 8 Jahre das Kind da nicht mehr hingehen will, weil es gerne am Samstag ja was anderes machen will und Sport treiben wie die anderen Kinder oder ich weiß nicht, nur zu Hause sitzen und Videospielen wie all die anderen Kinder. Und die Samstagsschulen haben es also tatsächlich relativ schwer, vor allem dieses Trotzalter zwischen 7, 8, 9 zu überwinden. Und es ist nicht ganz einfach, die Kinder da bei der Stange zu halten.
Ja, viel von Sprache hat ja auch mit Lesen und Schreiben zu tun. Also für mich jedenfalls ist es unheimlich wichtig gewesen, dass ich, als ich dann besser Englisch lernte hier, dass ich halt viel in der Sprache gelesen habe, um auch die grammatischen Strukturen so in meinem Gehirn irgendwie zu verankern, dass man da nicht mehr drüber nachdenken muss. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, so die Sache, die den Kindern dann vielleicht fehlt.
Genau, und wenn sie nicht lesen und schreiben lernen, dann manche Strukturen gibt es nur in der geschriebenen Sprache. Also denken wir zum Beispiel am Passiv. In der gesprochenen Sprache, man verwendet so gut wie nie einen Passiv, aber für die geschriebene Sprache, gerade wenn es jetzt um wissenschaftliche Dinge geht, ist es halt eine sehr häufige Struktur. Und deswegen, wenn Sie nur eine gesprochene Sprache lernen, gibt es Sachen, die lernt man gar nicht. Genauso ist es natürlich auch mit spezifischem Vokabular oder einfach irgendwie Wissen, sich aus Texten zu erschließen. Und am Ende der Punkt von einer Sprache, also der Punkt, eine Sprache zu sprechen, ist ja erstmal Kontakt mit Leuten zu haben und zweitens sich neues Wissen erschließen können. Dazu benutzen wir Sprache. Und wenn sie die geschriebene Sprache nicht haben, fehlt da halt ein großer Teil.
Ja, und das finde ich auch interessant an der Zweisprachigkeit. Wenn man dann neue Gebiete lernt, dann lernt man das Vokabular in der Sprache, in der man jetzt in diesem Gebiet arbeitet und weiß vielleicht jetzt, ich weiß manchmal nicht, wie ich was auf Deutsch übersetzen würde, muss das nachschauen, weil ich dieses Themengebiet erst hier kennengelernt habe. Das ist doch auch ganz interessant, dass man da immer weiter lernen muss und auch dann diese speziellen Diskurse, wie wenn man was Juristisches jetzt versucht zu verstehen oder so, dass das schon wieder fast wie eine andere Sprache ist, die man dann noch wieder dazu lernen kann, ne? Oder dazu lernen muss. Wie kann man das denn dann aufrechterhalten, wenn man nicht gerade im bilingualen Feld arbeitet, wie wir beide ja nun, wo wir in beiden Sprachgebieten auch arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass man die Sprache, die erste Sprache, dann auch ganz verliert. Das ist mir sogar selber schon mal fast passiert.
Auf jeden Fall, also das ist ein bekanntes Phänomen, der Sprachverlust oder Language Attrition passiert sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, häufiger bei Kindern, weil je weniger die Sprache sich gefestigt hat, umso schneller verliert man die auch. Aber tatsächlich können also auch Erwachsene, die von einer Sprache zur anderen gehen, diese Sprache völlig verlernen. Und am Ende gibt es dann solche Sachen, dass sie nur noch den Akzent der Erstsprache haben, aber die nicht mehr sprechen können. Eine Kollegin Barbara Schmid, glaube ich, aus Düsseldorf, hat eine sehr interessante Studie durchgeführt mit deutschen Juden, die während des Dritten Reiches eben aus Düsseldorf geflohen sind und dann den Rest ihres Lebens in Großbritannien oder in Nordamerika verbracht haben. Und die hat die in den 90er Jahren interviewt, also das waren Leute, die als Teenager oder junge Erwachsene aus Deutschland weggegangen sind, und eine Gruppe von diesen Leuten hatten also noch einen sehr starken deutschen Akzent im Englischen, aber konnten wirklich nicht mehr Deutsch sprechen.
Wow, dass sich das so lange hält, ne?
Ja.
Ja, ich habe auch schon mit Wissenschaftlern Interviews geführt, die halt ganz spezielle Forschungsgebiete hatten und in diesem Gebiet halt auch viel geschrieben haben. Und die waren immer etwas verunsichert, wenn sie diese Tatsachen dann alle auf Deutsch darlegen mussten, weil die halt nur auf Englisch darüber denken, nicht wahr? Ja, interessant. Also man muss immer weiter in beiden Sprachen lesen und sprechen, damit man es behält.
Ja, genau so ist es. Use it or lose it.
Ja. Wir hören ein Gespräch mit Ingrid Piller. Sie ist Professorin für angewandte Linguistik an der Macquarie University in Sydney, wo sie zuvor als Executive Director des Adult Migrant English Program Research Centers tätig war. Im Laufe ihrer internationalen Karriere war sie auch an Universitäten in Deutschland, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA tätig. Sie ist Fellow der Australian Academy of the Humanities und erhielt 2018 den Anneliese Meyer Research Award. Da kommen wir vielleicht mal zu der Frage, welche Vor- und Nachteile bringt denn eigentlich die Zweisprachigkeit? Da haben Sie auch viele Forschungen unternommen und sich sehr mit beschäftigt.
Ja, also persönlich würde ich sagen, gibt es keine Nachteile der Zweisprachigkeit. Je mehr man weiß, umso besser. Und von daher, jede Sprache, alles, was man neu lernt, ist ein Vorteil und eine Bereicherung. Aber
also es kann nicht so, entschuldigen, dass ich da mal kurz unterbreche. Es kann nicht sein, dass man, wenn man jetzt als Kind eine zweite Sprache lernt und die erste aber auch noch zu Hause spricht, dass man in keiner der beiden Sprachen dann perfekt werden kann? Das gibt's nicht.
Doch, das gibt's schon.
Das war ja doch ein Nachteil dann, ne?
Ja, aber das liegt wohl weniger an der Zweisprachigkeit an sich, als halt daran, dass unser Schulsystem sehr oft nicht darauf eingestellt ist, beide Sprachen zu unterstützen in gewisser Weise. Und von daher, das ist eher ein soziales Problem mit der Zweisprachigkeit, würde ich jetzt mal sagen, oder ein Problem des Erziehungswesens, aber nicht der individuellen Zweisprachigkeit. Und es ist ja auch nicht so, dass jede einsprachige Person völlig perfekt in der Sprache ist,
ja,
sondern
da haben Sie
es gibt
natürlich auch
nämlich
recht.
Auch einsprachige Leute, die irgendwie nicht so viel auf dem Kasten haben. Und von daher hat es weniger mit der Zweisprachigkeit zu tun, als was man halt gelernt hat und welche Ausbildungswege man hat und wie viel Glück oder Pech man da hatte.
Ja, das ist schön, dass wir das mal klargestellt haben, denn Vorteile gibt es ja jede Menge, das hört man immer wieder. Vielleicht können Sie uns da einige aufzeigen.
Ein großer Vorteil, der momentan in der Forschung sehr heftig diskutiert wird, ist vor allem ein Schutz gegen die degenerativen kognitiven Krankheiten, die so mit dem Alter kommen. Also man liest manchmal so Schlagzeilen wie Zweisprachigkeit schützt vor Alzheimer. Das stimmt leider nicht ganz, also auch Zweisprachige können Alzheimer kriegen oder Demenz. Allerdings, was tatsächlich großflächige Studien gezeigt haben, ist, dass wenn Zweisprachige werden später dement. Also wenn man so Krankendateien anschaut von Personen, die also an Alzheimer oder ähnlichen degenerativen kognitiven Krankheiten leiden. Also wenn man also Zweisprachige und Einsprachige vergleicht, die Zweisprachigen im Durchschnitt 5 Jahre später von der Krankheit betroffen wurden.
Ah, das ist ein ganz schöner Unterschied.
Und das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich ein Schutz. Und ob sie insgesamt weniger betroffen sind, ist also noch so eine offene Frage. Das lässt sich ja alles auch nicht so ganz einfach untersuchen. Aber es gibt halt jetzt momentan wirklich viele Forschungen, die halt auch versuchen, Sprachlernen als eine Art Therapie zu benutzen, um Leute im Alter weiter aktiv zu halten. Also genauso wie es eine gute Sache ist, wenn sie vielleicht mit 50 oder 60 anfangen zu tanzen, gibt es Studien zum Sprachlernen. Und eine Studie in Hongkong zum Beispiel hat also ältere Leute verglichen, die eine neue Sprache gelernt haben, mit solchen, die Sudoku gespielt haben oder irgendwas Ähnliches. Und die kognitive Reserve, die Flexibilität des Gehirns, war also bei den Personen, die eine neue Sprache gelernt haben, wesentlich besser als bei denen, die Sudoku-Rätsel gelöst haben. Also von daher, wenn Sie jetzt nach einem neuen Hobby suchen im Alter, dann auf jeden Fall Sprachlernen ist eine ganz tolle Sache.
Ja, das ist ja interessant. Sudoku ist ja mathematisch eigentlich. Mhm. Ne? Mathematisches Denken, dass das Sprachdenken irgendwie da noch wichtiger ist. Das finde ich interessant. Vor allen Dingen, weil ich oft festgestellt habe, auch als Dolmetscherin, dass Menschen, die dann wirklich alt sind und Demenz haben, wieder in ihre erste Sprache zurückgehen. Mhm. Das fand ich auch ein interessantes Phänomen, dass die dann ihr Englisch, was sie vielleicht 60 Jahre gesprochen haben, plötzlich nicht mehr so vorne haben wie das alte Deutsche. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass alte Menschen oft sowieso eher zurück in die Kindheit gehen, wenn Demenz anfängt und Alterserscheinungen wie so etwas.
Ja, und deswegen ist es halt auch so wichtig eigentlich, dass man im jungen, gesunden Alter den Kindern die Sprache beibringt. Weil tatsächlich, wenn sie jetzt, und viele der ersten Einwanderergenerationen denken, ja Mensch, wir sind jetzt in Australien und die nächste Generation muss Englisch sprechen und das Deutsche ist ganz weit weg, aber tatsächlich für den Familienzusammenhalt oder für die soziale Unterstützung, die man im Alter hat oder nicht hat, ist es tatsächlich auch wichtig zu schauen, dass Deutsche oder was immer die Einwanderersprache ist, eben in der Familie erhalten bleibt. Damit sollte sollte sowas passieren, was Sie gerade beschrieben haben im Alter, dass man trotzdem noch mit der Familie kommunizieren kann.
Ja, und auch vorher schon, es gibt doch auch Studien, oder ich weiß nicht, ob es Studien waren, aber ich habe das öfters mal gelesen, dass vor allen Dingen in asiatischen Communities hier in Australien die Kinder nicht mehr mit den Eltern kommunizieren können, weil die Kinder nämlich nie das Vietnamesisch oder Thai oder was immer für eine Sprache die Eltern sprachen, richtig gelernt haben. Und dass dann auch Familienprobleme, kulturelle Probleme entstehen, wenn die überhaupt nicht mehr kommunizieren können. Das ist doch schlimm.
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es einiges an Studien. Und es ist halt besonders problematisch, wenn jetzt die Elterngeneration nicht besonders gut Englisch gelernt hat. Und die zweite Generation die Herkunftssprache nicht besonders gut gelernt hat. Also wenn die erste Generation gut zweisprachig ist und gut Englisch kann, dann kann man das halt mit dem Englischen abfangen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann haben sie genau diese Kommunikationsprobleme. Und sehr oft, da muss man wirklich auch ein bisschen dem Schulsystem oder dem Gesundheitswesen einen gewissen, sagen wir nicht die Schuld in die Schuhe schieben, aber dich halt warnen. Also sehr oft hört man, dass Lehrer in der Grundschule oder eben Sprachtherapeuten Einwanderereltern sagen, sprecht mit den Kindern Englisch zu Hause, auch wenn diese Eltern nicht besonders gut Englisch sprechen, um halt zu sagen, damit das Kind also gleich einen guten Start hat. Aber dann haben sie genau diese Situation, dass mein Englisch ist gut genug, um mit einem Zweijährigen, mit einem Dreijährigen, mit einem Fünfjährigen, vielleicht noch mit einem Zehnjährigen zur Rande zu kommen, aber dann haben sie also ein Kind herangezogen, das nur noch Englisch spricht, aber dann das Englisch der Elterngeneration ist nicht gut genug, um jetzt dann schwierige Themen anzusprechen, die in der Pubertät auf sie zukommen. Ich weiß nicht, sexuelle Krankheiten oder Drogenbenutzung, also tatsächlich Themen, wofür man einfach mehr Sprachwissen auch tatsächlich braucht, um das ansprechen zu können. Und wenn Sie da eine Schere haben zwischen welche Sprache können die Eltern gut und welche Sprache können die Kinder gut, dann natürlich gibt es alle möglichen Probleme.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte noch auf ein paar andere Punkte zu sprechen kommen. Es heißt ja auch, dass die Zweisprachigkeit gut ist, um Multitasking zum Beispiel zu lernen, dass es auch die Lernfähigkeit insgesamt steigert und auch für die Psyche gut ist. Ist da was dran?
Auf jeden Fall. Also man muss vorherschicken, was Multitasking anbelangt. Alle Leute sind schlecht im Multitasking.
Manche müssen es.
Aber Zweisprachige sind nicht ganz so schlecht wie die Einsprachigen. Und man kann es an so schönen Tests zeigen. Es gibt einen Test, der heißt Droop-Test. Und da zeigt man Leuten also die Farbennamen, also blau, grün, rot, und lässt sie die ablesen. Aber dann zeigt man das Grüne zum Beispiel, also ich schreibe grün, aber dieses Grün erscheint in Rot. Und das ist nicht einfach, ein Wort wie einen Farbennamen zu lesen, der in einer anderen Farbe erscheint, weil man hat da irgendwie zwei Reize, die miteinander in Konflikt sind.
Ja.
Und Zweisprachige können diese Wörter, die im Konflikt sind, viel schneller lesen als Einsprachige. Das nehmen wir also als Beweis dafür, dass Zweisprachige besser im Multitasking sind. Aber ich sage immer, egal ob Sie einsprachig oder zweisprachig sind, denken Sie nicht, dass Sie beim Autofahren texten können. Auch Zweisprachige können das nicht und es ist genauso verboten wie für die Einsprachigen.
Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, das als Entschuldigung dem Herrn Polizisten zu sagen. Nee, das mache ich auch nicht.
Nicht gelten lassen. Aber der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, der Vorteil für Mental Health irgendwie, Zweisprachigkeit tatsächlich unterstützt die mentale Gesundheit, sagt man auf Deutsch überhaupt Mental Health?
Ich glaube, man sagt psychische Gesundheit.
Psychische Gesundheit, genau. Also die haben wir natürlich ein schönes Beispiel für, manchmal fällt einem das englische Wort viel schneller ein.
Genau, das ist aber, weil wir ja nun in Australien leben.
Aber tatsächlich ist es so, dass Zweisprachige weniger psychische Gesundheitsprobleme haben. Und zwar einfach, und es wurde in einer Reihe von Studien, besonders in den USA, aber auch in Australien gezeigt. Und die Erklärung ist einfach, dass sie, wenn sie zwei Sprachen haben, sie zwei Communities haben, auf die sie zurückgreifen können.
Ach so.
Und ein wichtiger Schutz für psychische Gesundheit ist ja tatsächlich einfach viele Kontakte zu haben und gut eingebunden zu sein in die Familie, in die Gesellschaft. Und wenn Sie zweisprachige Personen haben, dann können die halt mal, sag ich mal, mit den Großeltern und Verwandten und Bekannten reden, was einsprachige Kinder oft nicht können. Und Migranten haben insgesamt schlechtere psychische Gesundheit. Und deswegen, weil das der Fall ist, ist halt die Zweisprachigkeit so ein wichtiger Schutz irgendwie.
Ja, weil da natürlich auch was wegfällt. Unter Umständen ist die Familie auf der anderen Seite der Welt und man kann nicht darauf zurückgreifen. Ne?
Genau.
Ja, interessant. Gut, ja, vielen Dank erstmal für heute, Frau Professor Ingrid Piller. Das wird sicher alles unsere Hörer richtig zum Ohrforchen bringen.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Gut. Sie hörten ein Gespräch mit Professor Ingrid Piller, Professorin für angewandte Linguistik an der Macquarie University. Sie hat jede Menge Forschungspublikationen herausgebracht zu den Vorteilen der Zweisprachigkeit sowie zu Qualifikationen in interkultureller Kommunikation, Sprachenlernen, Mehrsprachigkeit und zweisprachigem Unterricht. Ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.